Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Liebe Horrorfans, liebe Horror-Nerds, wir grüßen euch aus dem schönen Sommer in Berlin. Wir sind's wieder, Serkan und Marian, eure Berliner Horror-Nerds von Horrorherz. Und ich hoffe, bei euch ist alles genauso geil wie bei uns. Serkan, mein Bester, wie geht's, wie steht's?
Ja, super geht's. Grüße hier, dass ihr wieder reingeschaltet habt, auch wenn es draußen eine glühende Hitze ist und ihr wahrscheinlich gerne lieber am Strand wärt, irgendwo am See.
Vielleicht seid ihr das ja auch.
Vielleicht seid ihr das ja auch, aber dann würde ich gerne wissen, wo.
Auf jeden Fall. Na, ich war jetzt gerade 3 Wochen in Kroatien bei der Family, hab da einen richtig krassen Urlaub gehabt und während der Zeit ist dann auch noch unsere letzte Folge Bay of Blood rausgekommen. Die ist auch super cool angekommen bei euch, also vielen Dank fürs Reinhören. Das freut uns natürlich sehr. Und alle reden gerade von 28 Years Later, aber wir denken uns so, Mann, wie langweilig ist bitte 28 Years Later. Also ich persönlich habe ihn noch nicht gesehen. Serkan hat ihn schon gesehen. Du kannst vielleicht kurz was dazu sagen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Ich freue mich nämlich auch noch drauf, den Film zu gucken. Aber alle reden über 28 Years Later so, ach, come on, das ist so irgendwie ausgelutschtes Thema, meiner Meinung nach, ja. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, fuck that shit, wir machen heute mal The Sadness, weil The Sadness ist, ich denke mal, 28 Days, Weeks und Years Later auf Steroide, Alter.
Ja, absolut. Also der Film geht, der geht nur nach vorne. Und wie du es gerade schon so schön gesagt hast, ne, wir haben uns echt überlegt, machen wir jetzt auch nochmal ein Review zu 20 Years Later. Und es ist halt wirklich überall gerade. Und man muss nicht immer alles wieder reproduzieren. Ich muss dazu aber sagen, ich habe nicht viel andere Stimmen mir angehört. Auch vorher nicht und jetzt auch nachher nicht. Aber ich komme gleich nochmal dazu, weil wir werden ja gleich nochmal ein bisschen kleinen Smalltalk halten, auch wenn du in Kroatien warst. Den einen oder anderen Film hast du ja vielleicht auch gesehen.
Ging nicht anders.
Ging nicht anders, ne? Ja, was gab's denn so? Was ist denn in den Player reingekommen?
Tatsächlich habe ich Midsommar geguckt, weil war einfach auch Sommernacht oder Midsommar, halt am 21. Juni. Und das musste ich mir auf jeden Fall angucken. Das habe ich mir dann so richtig gemütlich gemacht auf meinem Laptop mit meinen guten Kopfhörern auf dem Balkon mit einem Glas Wein. Das war maximal chillig. Den Film kann ich immer wieder gucken. Finde, er kommt immer wieder gut an. Leider nicht den Director's Cut gucken können, weil es den halt auf meinen Streaming-Plattformen nur in der Kinofassung gab. Aber das war völlig okay. Dann habe ich geguckt Oddity. Das ist so ein ganz kleiner Horrorfilm mit einem sehr geringen Budget, aber cool umgesetzt. Also er ist jetzt nicht so dieser wow und oh mein Gott, ist das ein krasser Film für mich. Aber er hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand ihn cool, ich fand ihn schön umgesetzt. Schöne haunted, spooky Story. Und den habe ich geguckt. Wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Den würde ich so von 10, ja vielleicht so eine 7 geben. Und dann habe ich geguckt, nachgeholt, Rocky 1 und 2. Frag mich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe noch nie Rocky 1 gesehen, noch nie Rocky 2 gesehen.
Ganz kurz, wie bist du dazu gekommen?
Ey, ich habe keine Ahnung, Bro. Ich habe einfach geguckt. Ich saß im Hotelzimmer. Ich war jetzt geschäftlich, dienstlich ein bisschen unterwegs die letzte Woche. Und dann saß ich abends im Hotelzimmer und dachte mir, ja gut, jetzt habe ich auch Bock, mal irgendwie so einen coolen Film zu gucken, vielleicht einen Klassiker nachzuholen. Habe so bei Prime gesurft und dann bin ich halt auf Rocky gestoßen. Er stand auf einmal da und dann dachte ich mir so, fuck, den Film hast du wirklich noch nie gesehen. Ich war zu der Zeit, also als ich so groß geworden bin und angefangen habe, Actionfilme und so zu gucken, war ich immer so, wenn es um Sly-Filme ging, war bei mir immer Rambo am Start. Rambo 1, 2, 3. Das waren so, ich war immer so der Actionfilm Typ damals. Und so Sport-Event-Filme, die sind bei mir immer früher vorbeigegangen, weil man hat es gehört, ne? Es war immer irgendwie ein Thema, aber habe ich irgendwie als für mich langweilig empfunden. Damals, wir reden jetzt hier, wie alt war ich da? 12, 13, 14, 15, halt die Zeit halt, ne? Und da war für mich halt Rambo der viel, viel geilere Film. Ja, und dann habe ich jetzt Rocky 1 und 2 geguckt. Fand ich mega gut. Also am Anfang, also als ich Rocky 1 erstmal geguckt habe, dachte ich mir so, ja, mediocre Acting, laues Drehbuch, dünne Story. Irgendwie weiß ich nicht, was das jetzt, warum der Film jetzt die 3 Oscar gewonnen hat und 117 Millionen an den Kinokassen eingespielt hat. Aber es hat bei mir ein bisschen gebraucht zu wirken. Und ungefähr eine Minute, nachdem ich diesen Film ausgemacht hatte im Hotelzimmer, dachte ich mir so, aber eigentlich war der Film irgendwie übertrieben geil, Alter. Weil er einfach so real war. Er war so real. Ich habe wirklich so Sly gesehen, wie er sich selbst quasi spielt und dann dieses Boxing-Drama daraus macht. Here's your last shot. If you miss this shot, dann ist alles vorbei und so. Und das fand ich dann irgendwie richtig, richtig geil. Auch die Dialoge, Mickey den Coach, was für ein legendärer Charakter. Fand alles richtig cool. Paulie auch richtig geil. Und dann habe ich mir halt direkt Rocky 2 hinterhergeballert und den fand ich genauso geil.
Ja, geil. Ja, du hattest es ja geschrieben und da war ich so kurz so, what? Echt? Den hast du damals also nicht gesehen, aber so ist es halt manchmal. Manchmal gibt es so ein paar Vertreter, also wir reden ja immer wieder darüber, Top Gun. Ey, habe ich nie gesehen. Habe ich auch nicht so ein großes Interesse dran, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich weiß, wie legendär der ist und ich kenne auch all den Soundtrack und weiß, wie legendär das ist, aber habe ich nie gesehen. Und so hast du jetzt hier halt mal Rocky gegeben. Ist für mich so ein absolutes Kindheitsding, weil es hat mich, das war so Vorbilder auch, so ein Leitbild. So, man wollte jetzt nicht unbedingt wegen seinem smarten Dialog, den du gerade angesprochen hast, aber einfach so never give up, so, weißt du, so einfach an glauben und sich und allen beweisen wollen. Diese Story ist ja auch inspiriert von den einen Originalboxer hier, Rocky Marciano, ne, glaube ich, war das.
Der ist auch Rocky Marciano und da gibt es ja auch ein Plakat von ihm relativ präsent im Zimmer von Rocky, also in seiner Wohnung.
Genau. Und Dings macht mit, ne? Hast du mir ja deinen Screenshot geschickt? Rat mal, was ich gerade gucke. Ich musste kurz überlegen. Vom euren Maniac, vom Joe Spinell, ne? Als Gatzo da, ne? Als Promoter.
Frank Gatzo. Ich weiß nicht, ist er Promoter oder ist das so ein Criminal Hustler?
Naja, weil, so Geto Hand in dem Business, glaube ich.
Ja, genau, weil Rocky treibt ja Geld für ihn ein.
Ja, stimmt.
Soll Leuten irgendwie Daumen brechen. And so on. Ja, habe ich mich gefreut, ihn zu sehen. Seine Fresse habe ich sofort wiedererkannt.
Ist authentisch einfach der Film, ne? Also die Filme so. Besonders die ersten zwei. So. Abgesehen von den Kampfszenen, die jetzt nicht wirklich authentisch sind, ja. Wie man sich einfach nur ohne Deckung die ganze Zeit auf die Fresse gibt, ja. Also da ist nichts. Also jeder Boxer macht da einfach mal Facepalm und sagt,
ich dachte mir auch, Alter, als der dann anfängt, gegen Apollo zu fighten, Apollo gibt den erstmal so 20 Dinger ins Gesicht und Rocco Balboa steht da wie so ein Boxsack. Da muss ich mich immer so an diese eine Folge von den Simpsons erinnern, wo Homer zum so Boxprofi wird, weil er einfach nicht K.O. geht. Die boxen ihn so lange und er bleibt einfach stehen, bis der Gegenüber total im Arsch ist, total müde und dann kommt Homer so an, schubst ihn mit dem Plantfinger so um und hat den Kampf gewonnen.
Ja, geil. Ja, alle sind so viele legendäre Charaktere, die du gerade auch erwähnt hast, die so authentisch auch sind und die ganze Gegend dort, ich glaube in der Bronx ist das, glaube ich, ne? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, aber dieses alte New York halt.
Philadelphia, glaube ich.
Ja, stimmt ja, wa? Ja, du hast voll recht. Aber du weißt, was ich meine, dieses alte East Coast Feeling, der Ende der 70er, so Anfang 80er, Pauli, Mickey, alles so eine Typen halt so, ne, die so voll Präsenz auf dem Screen halt auch haben. Und ja, cool.
Hat Spaß gemacht. Was ging bei dir auf dem Fernseher drinnen?
Ja, diesen, wie hast du ihn gerade? Ich musste gerade nochmal selber gucken, Audacity, oder den habe ich ja auch gesehen.
Audacity,
war das der? Ich gebe dir nur mal ein schlichtes Stichwort, ohne was zu spoilern. Holz?
Ja.
Okay, ja. Okay, ja, der war gut. Zwar einfach mal, war halt nicht sensationell gut, aber ich denke auch, dass der einfach mal was ganz anderes gemacht hat oder versucht hat, irgendwann eine andere Story aufzubauen. Ich fand den nicht schlecht, ja.
Ich sag's mal so, wenn ich auf so eine simple, aber effektive Idee gekommen wäre, der auch wirklich dann ein bisschen zur Frustration einlädt zum Ende hin, wäre ich auf mich mega stolz gewesen. Also es ist auf jeden Fall ein Achievement, so einen Film zu drehen, und der kann auch nicht viel gekostet haben. Also das war safe, was die Amerikaner nennen eine Low-Budget-Produktion, ne? Was ja bei uns hier High-Budget wäre. Nur mal im Vergleich, Leute, ein Tatort kostet in Deutschland so roundabout zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro, wenn es hochkommt, ja, wenn es wirklich krasses Budget am Start ist und man irgendwie einen Til Schweiger dabei hat. Und das ist in den USA tatsächlich ein maximales Low-Budget, ne? So zur Einordnung. Ja, Oddity hast du auch geschaut. Was gab's noch bei dir?
Ansonsten habe ich jetzt endlich mal Final Destination, Bloodlines gesehen.
Ja, beste.
Ja, und du hast ja noch nicht gesehen, kann ich aber auf jeden Fall, jeder, der jetzt zuhört, kann man getrost sich ansehen. Man muss die komplette Lore von Final Destination nicht zwingend kennen, aber ich denke, das hat man als Horror-Fan schon mal gehört. Und ja, die Story ist auch eigentlich ziemlich solide, ja. Also es wurde tatsächlich versucht, was draus zu machen. Ne? Es ist jetzt nicht nur eine andere Reihung von Kills, obwohl das nachher am Ende für uns alle das Interessanteste ist. Und na klar, zittert man wieder mit oder rätselt wieder mit, welches Item, was auf dem Screen landet, denn am Ende das Tötungsinstrument ist. Ne, so wie das halt bei Final Destination ist. Und da können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden, würde ich auch cool finden, über die Final Destination-Reihe, weil ich fand dann im Nachhinein, habe ich nochmal überlegt, es hat schon was mit einem gemacht damals, als der erste Final Destination-Film kam, 100. Zumindest bei mir. Ne, man ist einfach vorsichtiger, habe ich den Wasserkocher wirklich ausgemacht, ja, oder weiß ich nicht, du bist einfach...
Habe ich die Schraube fest genug gedreht?
Ja, ganz genau, Alter. Das ist halt, oder du guckst einfach nochmal, wenn du irgendwie in die Achterbahn, in den Rollercoaster bist, ist wirklich der Sitz richtig fest, oder ja, und das finde ich eigentlich mal eine gute, könnt ihr ja mal was zu schreiben, falls ihr Lust habt, falls ihr Bock drauf habt, aber ich würde sagen, es ist auch mal eine definitiv mal eine Folge wert.
Ja, sorry nochmal, Bro, dass ich so kurzfristig abgesagt hatte. Serkan und ich wollten ja am 15. Juni Bloodlines gucken in unserem geliebten Neuköllner Rollberg-Kino. Und am 16. bin ich halt nach Kroatien geflogen und habe dann so kurzfristig abgesagt, weil ich hatte es einfach nicht gepackt. Erstens diesen Weg nach Neukölln in diese wunderschöne Gegend bei 30 Grad. Aber ein Glück ist Serkan ja Mitglied bei der York-Gruppe und konnte dann kostenfrei studieren. Also sorry nochmal, sonst hätten wir auch über den zusammen reden können, aber ich habe es nicht gepackt. Und machen wir aber gerne mal. Final Destination ist absolut legendär, vor allem Teil 1 und 2, ne? Legendary, also auch was den Soundtrack angeht, was diese iconic Massenkarambolage-Szene angeht, ne? Bei Teil 2 am Anfang auf der Autobahn. Richtig geil. Also wirklich so krass geil kreativ, das Respekt. Also und sich immer wieder was Neues einfallen lassen, das ist schon sehr geil.
Ja, das stelle ich mir auch geil vor, wenn so das Creative Team sich so, weißt du, so am Tisch setzt und dann einfach so austüftet, wie kann jetzt das nächste Opfer sterben? Ja, und was, ich stelle mir so richtig vor, du hast so eine Visual Cards vor dir, so mit verschiedenen Tötungsgeräten, ja, und dann irgendwelche verschiedenen Sets und dann puzzelt man das zusammen. Wie wäre es, wenn man das mit dem und dann nimmt man den Actor und der stirbt auch noch gleich mit? Oder ist es
so gut?
Das ist wahrscheinlich, ich würde da gerne mal so ein bisschen in die Schulter gucken. So und gut, weil du gut. Die Massenkarambolage angesprochen hast, guck dir den Film an. Die ist wirklich legendär. Die ist erwähnenswert und wird erwähnt. Boah, scheiße, ich hab gespoilt, wa? Scheiße. Aber ey, komm, es ist kein harter Spoil.
Ja? Das ist okay, den lasse ich durchgehen. Den lasse ich durchgehen,
Digga. Damals habe ich jetzt nichts exposed oder so. Naja, aber auf jeden Fall. Kurz noch, ja, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Hatte ich letztes Mal total Bock drauf. Habe ich mir Pulp Fiction mal wieder reingezogen. I just fucking love this movie. Ja?
Der Film. Worum geht's da?
Hast du auch noch nicht gehört, wa? Ja, ist halt wirklich eine ganz simple Gangster-Story eigentlich. Aber
das ist doch der von George Spielberg, oder?
Ja, nee, von Uwe Boll.
Ah ja, stimmt, ja.
Ja, also ist halt legendäre Charaktere, legendäre Lines, wie weiß ich, wie oft zitiert wurden. Und dieser Stil ist, ist so auch noch nie auf dem Screen gewesen, hat die Filmgeschichte komplett umgekrempelt. In den 90er Jahren wollte, glaube ich, jeder Regisseur einen Tarantino nacheifern, hat diese verschachtelten Handlungsstränge, die dann auch in verschiedenen oder nicht in chronologischer Reihenfolge durcheinander gewürfelt werden. Ich glaube, das wollte jeder irgendwie danach auch probieren, wie viele. Ich glaube auch ein, wie heißt der nochmal? Mist, Guy Ritchie, genau. Sein Stil würde es, glaube ich, nicht so geben ohne einen Tarantino. Bin ich ganz fest von überzeugt. Und macht einfach Bock. Mehr brauche ich zu dem Film nicht sagen. Wer den noch nicht gesehen hat, warum, ist die Frage.
Dumbass. Nein. Ist schon ein legendärer Film. Vor allem ist so ein Film, du machst ihn an und du kannst ihn einfach nicht ausmachen. Nee. Du guckst ihn einfach, weil du direkt von vornherein so in der Story drin bist und dann diese Verschachtelung, richtig, richtig geil. Und das soll uns wirklich alle zu inspirieren, mehr Kokain zu ballern, mehr Jack Daniels zu saufen, um auf so eine Drehbuchideen zu kommen.
Ja. Ja, ganz genau. Und so haben wir uns unseren Parental Story Label wirklich erarbeitet hier, ganz hart, ja.
Also für die, die gerade nicht gecheckt haben, was ich damit meinte, es heißt ja in diesen Legenden, dass Tarantino dieses Drehbuch innerhalb von einer Woche geschrieben hat, in Kombination with a shitload of cocaine und harten Alkohol. Ja. Da gibt es auch Interviews von ihm,
ja,
die nicht da, wo er nicht so ganz nüchtern erscheint. Ganz lustig, das mal sich anzuschauen. Mittlerweile sind wir alle gespannt auf seinen 10. Film und seinen letzten Film, wie er sagt. Und ich glaube auch dran. Ich glaube, das ist ein Typ, der, wenn er was sagt, dann steht das. Und es gibt ja die wildesten Gerüchte. Ja. Es gab ja mal Gerüchte, dass er Star Trek als seinen letzten Film macht und so ein Quatsch. What? Weißt du? Oder ja, ganz, ganz wilde Sachen. Ganz wilde Sachen, wurde, mit denen er da in Verbindung gebracht wurde. Am Ende lässt er sich natürlich wie immer nicht in die Karten spielen. Der hat ja auch ein paar Mal schon in Berlin und Brandenburg gedreht. Mhm. Ich war leider nie an einem seiner Sets, aber Kollegen von mir aus der Filmbranche, und das ist richtig strikt da. Also wirklich mit Handy abgeben. Und ja. NDA und everybody shut the fuck up. Und wenn jemand aus der Reihe tanzt oder ihn irgendwie unangenehm auffällt, sofort fired, rehire, ne,
den nächsten. Fun Fact, weil du das gerade sagst, als Inglourious Basterds hier gedreht wurde, Berlin auch halt ganz viel, da, meine Schwägerin hat damals gearbeitet in der Bar Nu, im Mehringdamm, die gibt es glaube ich auch nicht mehr. So eine kleine Insider-Bar gewesen, wo wirklich exzellente Cocktails, das in Berlin auch wirklich einen guten Ruf hatte. Und da haben die immer nach dem Dreh abgehangen. Ne? Tarantino, Til Schweiger auch, war auch dabei und haben wohl eine Menge Geld da gelassen und den Laden auch immer sehr spät beziehungsweise früh verlassen. Also die müssen schon eine miese Hangovers gehabt haben, meinte meine Schwägerin. Besonders Till wohl, ja.
Also Till habe ich ja auch schon mal ein paar Mal live erlebt, am Set. Genau. Könnt euch, ich hoffe, ihm geht es bald besser. Und ja, whatever.
Ja.
Aber ich glaube, ihm geht es schon ganz gut. Keine Ahnung, es hört sich jetzt an, als ob er hier voll mein Buddy wäre. Irgendwie regelmäßig auch. Nein, aber ich habe ihn schon ein paar Mal erlebt. Und mehr will ich dazu auch gerade irgendwie nicht sagen, aber er ist schon ein spezieller Mensch. Gab es noch jetzt was bei dir oder wollen wir mal zum eigentlichen Ereignis des Tages umschwenken?
Ja, habe ich dann auch endlich 20 Years Later im Delphi Lux gesehen und ja, hatte eine gute Zeit, wurde wirklich gut unterhalten, über knapp 2 Stunden. Ein Ralph Fiennes macht mit, den ich halt auch immer sehr gerne sehe und alle Schauspieler, alle super grundsolide. Und die Story ist halt eben, ne, 28 Jahre nach nachher, wie der Name eben ja auch schon. Genau, und Danny Boy, Alex Garland, alle sind wieder dabei. Wir hatten das ja in unserer 28 Days Episode, hatten wir ja auch deswegen ja überhaupt besprochen, weil wir uns auch auf den Film gefreut haben. Wir machen das ja immer so, dass wir Trailers und Teasers in der Regel eigentlich nicht gucken. Selbst wenn die im Kino kommen, dann la 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 la, Ohren zu, Ohren zu geschlossen halten. Und so bin ich halt wirklich unvoreingenommen an den Film gegangen mit einem guten Kumpel von mir, Steffen, und seinem Sohn Erik im Kino gewesen, der jetzt ja in Begleitung mit durfte mit 16 Jahren. Und ich fand es voll interessant. Ich hatte dir das auch gesagt. Ich war voll fasziniert. Ich habe wirklich dann ab und zu mal kurz rüber geguckt zu ihm und habe gesehen, ein Smartphone angemacht, wirklich Augen glued to the screen, ja, wirklich immer nur fasziniert auf den Bildschirm geguckt, auf die Leinwand geguckt. Mega. Und er hatte eine gute Zeit. Und ich hatte auch eine gute Zeit, gut unterhalten worden. Kritik von meinem Kumpel Steffen war so, oh, mir hat so ein bisschen so das Gerenne und die Action gefehlt. Ja, es ist nicht eine direkte Kopie von 28 Days Later. Es ist natürlich eben 28 Jahre danach und dann, wie sich halt eben die Menschheit so ein bisschen entwickelt hat. Und da gibt es halt eben eine ganze Generation, die halt eben nichts über den Alltag eines normalen westlichen Durchschnittsbürgers kennt. Also, gibt es ja so ein paar nette Gags, ich will jetzt nichts spoilern, die da so ein bisschen darauf anspielen. Einzige, um es kurz zu machen, was ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so, es wurde auch eine Menge liegen gelassen. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, wurde das so mit Absicht liegen gelassen, weil viele Themen wurde so ein bisschen angeschnitten, damit man hier quasi wahrscheinlich wieder ein neues Franchise drauf aufbaut. Also so ein richtiges, so, weißt du, was dann eine Serie bekommt und dann eine Menge, so eine richtige Money-Making-Machine drauf aufbaut. Und das hatte ich so immer so leider ein bisschen das Gefühl, wurden versucht, ein paar philosophische Sachen noch mit reinzubringen. Hätte ich alles jetzt gar nicht so gebraucht. Ich hätte mehr von den angeschnittenen Themen, dass man die ein bisschen ausarbeitet.
Ja. Also es wird eine Trilogie stattfinden und es wird ja rumort, dass Teil 2 von Nia Da Costa übernommen wird als Regie. Und Nia Da Costa ist ja eine ganz junge Regisseurin, die jetzt bekannt wurde durch Candyman-Verfilmung.
Ja.
Ganz nice, aber die ist cool. Also die hat auch The Marvels geschrieben, Little Woods. Also wie gesagt, ganz jung, aber hat auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen hinterlassen in Hollywood. Das wird rumort. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt.
Keinen der genannten Filme gesehen. Weder die Candyman-Neuverfilmung noch The Marvels.
Ist okay. The Marvels habe ich auch nicht gesehen. Sowas lasse ich generell sein. Candyman habe ich gesehen. Ja, ist okay. Kommt für mich bei Weitem nicht ran an das Original. Aber whatever. Ja, also wie gesagt, 28 gucke ich mir auf jeden Fall noch im Kino an. Ich muss auf jeden Fall noch Bloodlines gucken. Ich muss Until Dawn gucken, weil ich ja ein Riesenfan von dem Game bin. Und dann auf jeden Fall muss ich mir noch Jurassic World Rebirth angucken, weil ich ja so ein riesiger Dino-Action-Fan bin. Also ich muss dazu sagen, Teil 1 macht für mich das Franchise aus. Darüber hinaus geht's nicht. Aber es ist einfach gute Unterhaltung. Ist auch ein Film, wo ich auch meine Frau mit ins Kino nehmen kann. Von daher, let's fucking do it.
Ja, genau. Und das sollte ja so die Überleitung sein von, wer wirklich diese hetzenden, rennenden Zombies haben möchte, nehme ich mal einen ganz großen Anlauf und gebe mal einen fetten Dropkick ins Face aller Zuhörer, denn jetzt kommt The Sadness.
Yeah.
Hell yeah.
Fuck yeah, motherfucker. Ich muss dir mal kurz was vorlesen.
Jo, mach mal.
30. April 2022, 13.20 Uhr. Hey man, just got the media book of The Sadness delivered to me yesterday. What an epic film. This is a true treat to all horror fans out there who look beyond the shitty Conjuring universe or It 2. Also, the ending was so cool. The mad love, so fucking awesome. Thanks for that. I have two questions. Is there gonna be a director's cut at some point or an unrated version?
I can imagine you went all in during production, also regarding the eye sex scene. In Klammern, loved it. Why is this movie called The Sadness? I guess you'll probably never read this message, but I thought to show some fucking respect to you. Looking forward to your future work. Best, Marian. Eine Facebook message an Rob Jabez, den Regisseur von The Sadness.
Holy shit. Ja, da bist du emotional geworden und hast gesagt, Alter, ich muss ihm wirklich mal meine Worte teilen. Aber finde ich cool. Hey, finde ich cool.
Ich habe diesen Film einfach so gefeiert, um jetzt einfach mal gleich mal hier mein Statement abzugeben, wie ich diesen Film geil finde, weil er mich einfach so in seiner Härte, Brutalität, geradeaus Mentalität beeindruckt hat. Das hat so gut getan, diesen Film zu gucken, während diesem ganzen soften Popcorn-Horror-Hobby-Bullshit im Kino. Das war so geil. Also ich musste ihm einfach irgendwie mitteilen auf seine Art und Weise und kann ganz ehrlich auch nicht verstehen, warum so viele Leute, die dieses Genre mögen oder lieben, so negativ darauf reagiert haben.
Ist das so? Ist dein,
total. Also wenn ich jetzt mal... Ich war ja früher auch vor allem während Corona ja viel auf Social Media unterwegs. Ja, was willst du sonst machen? Ne? Ich habe mir Instagram-Account runtergeladen, habe zum ersten Mal mir ein Profil gemacht in meinem ganzen Leben, habe dann da die Horror-Community kennengelernt, habe da meine Horror-Sammlung gepostet und jeden Film und besprochen und so. Es war eine mega coole Beschäftigung. Und dann kam halt The Sadness raus. Und den habe ich dann halt sehr gefeiert, geguckt und kam ja auch aus, also ist ja in Taiwan, ich glaube ein kanadischer Regisseur. Mhm. Und die Produzenten waren sich halt der Meinung, okay, Hollywood macht komplett dicht gerade, ja, wegen eben Corona.
Ja.
Taiwan, das war, als sei da nichts. Also die hatten das ja so krass unter Kontrolle. Und da meinte der Produzent, ey Alter, ich habe jetzt hier ein bisschen Kryptowährung und ich habe jetzt hier ein bisschen andere dubiose Gelder, die ich zusammengekratzt habe. Ich würde jetzt gerne, dass du jetzt einen Film drehst über irgendwas Thematisches. Menschen sind infiziert, The Sadness. Du hast komplette Narrenfreiheit. Und das ist dabei rausgekommen.
Ja, ja. Und also das, was du gerade gesagt hast, diese komplette Narrenfreiheit. Ich habe mir dann auch mal so noch ein Interview mit Rob Jabez angehört. Ziemlich cooler Dude, muss ich auch sagen. Voll authentisch, weiß, und das hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, er weiß ganz genau, was er will und was er wollte. Und das waren, hat er auch selber gesagt, seine Bedingungen, als er dieses Angebot, ein dubiose Angebot, also dubios die Gelder, wo sie herkommen. Aber das war ihm scheißegal, denn er wollte seinen ersten Feature-Film machen und hatte seine Bedingung, es muss alles aus meiner Feder kommen. Ja, also ich bin der Director, ich schreibe das, ich bin mit am Editing beteiligt, ich will alles unter Kontrolle haben.
Oh. Ja, auf jeden Fall. Und der Produzent
merkt man
den
Film auch an.
Ja, hundertprozentig. Und der Film ist ja auch, also der Produzent von dem Film, ich habe jetzt den Namen nicht, der hat ja auch eine Plattform gegründet in China oder in Taiwan oder in Südostasien übergreifend, die heißt Swag. Und es ist so ein bisschen zu vergleichen wie mit OnlyFans, aber das südostasiatische OnlyFans. Und ist damit halt zum, ich weiß nicht, ob er Milliardär geworden ist, aber auf jeden Fall Millionär. Und da kommt natürlich auch viel, viel Geld her, das in diesen Film geflossen ist. Gut, jetzt keine Astrosum, ne, also alles im Rahmen. Aber dadurch, dass halt auch, ich glaube, 99% wirklich SFX sind und nicht VFX sind, ja, kommt da sicherlich schon ein bisschen was zusammen, ne, am Ende. Also ein bisschen, also wir reden jetzt nicht über 20 Millionen, aber weiß nicht, lass vielleicht 5 oder 10 gewesen sein. Ich konnte nichts übers Budget finden online.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, ne, da muss eine Menge draufgegangen sein für die Effects, für die Practical und vor allem für das Blut. Also so viel Blut habe ich schon lange nicht mehr in einem Film fließend spritzen sehen. Ja, also finde auch geil bei IMDb Jugendhinweise, Sex und Nacktheit stark. Gewalt und Blut stark, vulgäre Ausdrücke stark, Alkohol, Drogen und Rauchen keine, ja, da hat er leider Fail, aber ansonsten erschreckende und heftige Szenen wieder stark, es ist rot, 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 ja, und was war denn aber, was, weil du gerade gesagt hast, ich habe das gar nicht so krass mitbekommen, was war denn die die ich kann es mir vorstellen, aber was war denn so die krasseste Kritik, warum man den Film nicht feiert als Horrorfilm-Fan?
Also, gute Frage, kann ich mir selber bis heute nicht so ganz beantworten, aber es fing damit an, dass dieser Film in die Promotion ging durch Cape Light mit der wohl härteste, nee, der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten.
Okay. Ja?
Brutali, ja, Zombie-Film, nein. Und also, weil es sind halt Infizierte. Also es sind halt Infizierte, mal ganz kurz, worum geht es in dem Film? Es geht um ein junges Paar, die wohnen in der Hauptstadt von Taiwan und eine Seuche bringen. Also man kriegt immer so ein bisschen mit in den Nachrichten, dass es ein sogenannter Alvin-Virus seine Runden dreht, aber der eigentlich relativ gut eingedämmt wurde. Und man glaubt, alles unter Kontrolle zu haben, aber dann hat dieser Alvin-Virus eine Mutation angenommen und hat dann dazu geführt, dass die Menschen auf ihre niedrigsten Instinkte, also Sex und Gewalt, reduziert wurden und so halt auch gehandelt haben. Aber sie konnten sprechen, sie konnten denken, sie konnten Akte bewusst vornehmen. Das ist halt der Unterschied zu einem typischen Zombie. Ne? Sie konnten reden, genau. Und dann geht es halt um den Überlebenskampf von ihr und von ihm. Sie fährt er am Anfang zur Arbeit, nimmt sich dann, genau, fährt dann zurück, will sich dann irgendwas zu frühstücken kaufen und dann geht's halt los. Also der Film ist 10 Minuten friedlich und die restlichen 80 Minuten haut er dir mit einem Amboss auf den Schädel.
Ja, ganz genau. Also er nimmt da jetzt irgendwie, versucht er jetzt nicht großartig was anderes zu sein. Was ich interessant, warte mal ganz kurz.
Und vor allem, um nicht mal ganz kurz nochmal zurück auf deine Frage zu kommen, warum der Film so viel Kritik eingesteckt hat. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe einen Kumpel, der Marcel, der ist auch ein großer Horrorfilm-Fan und hat auch wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack, was es angeht. Und der hat den Film dann irgendwann, da kam ja relativ schnell dann auf Prime raus, der Film. Und der fand den nicht geil. Und ich dachte mir so, hä, ja, wieso findest du den denn nicht gut? Also ja, ich fand den nicht brutal und ich fand den irgendwie zu schlecht gemacht.
Was?
Und dann dachte ich mir irgendwie so, hä, sag mal, haben wir denselben Film geguckt, Digga? Und das hat sich irgendwie, als ich dann damals halt bei Social Media präsent war, mittlerweile habe ich ja schon meinen Instagram-Account wieder gelöscht, weil mir das dann irgendwann nur noch auf den Sack ging. Aber das hat sich auch so die Runde da gemacht, dass viele den auch bei Facebook und so einfach nicht geil fanden, aus langweilig, schlecht gemacht, nicht spannend, keine Action, ich so,
bitte, was? Also, ja, okay, also Spannung ist jetzt die Frage, wie man es definiert. Da ist so ein Thrill, ne, so wo du dir auf die Zehen, die Finger an den Zehennägel knabberst, die Fingernägel knabberst und sagst, ah, krass. Aber so jetzt so Spannung im Sinne von so einem großen Spannungsbogen aufbauen, der existiert jetzt nicht so in dem Sinne. Er ist halt immer in your face, der rennt wirklich durch. Und wer so rennende Zombies mag, der kann den Film eigentlich nur lieben, bin ich der Meinung. Die Frage ist immer, und ich habe es mir fast gedacht, dass die Kritik meist dahingehend geht, auch so, das sind keine Zombies. So. Ja, aber jetzt muss man fragen, was sind Zombies? Ja, es sind keine Untoten hier, ja, wie du es schon gesagt hast. Ist dieser Alvin-Virus, der das limbische System im Gehirn angreift, so dass du da auf die niedersten Instinkte runtergebrochen wird, der Mensch so eben nur, ja, ficken und töten. Ja, und das wird auch genauso ausgedrückt, aber bei 28 Days Later ist es ja auch ein Virus, ich weiß nicht, also es ist auch kein typisch klassischer Dawn of the Dead Untoter, so in dem Sinne, ne? Von daher, was wollt ihr denn, Mann? Ja, denn,
ja.
Das kann ich jetzt nicht so, also die Kritik verstehe ich nicht so, weiß ich nicht, ob das den doch so einen Touch asiatischen Stil hatte oder so.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich habe den Film gesehen und ich war wirklich, also ich fand den auch, guck mal, man muss mal so, ne, es fing ja an, die ersten 10 Minuten sind harmlos, da dachte ich mir so, okay, jetzt haben wir dieses Pärchen-Setup, ne? Und es geht jetzt darum, dass ich wusste schon ganz genau, die beiden müssen irgendwie zusammenhalten und es endet im Drama und sowas, ne? Und Liebesgeschichte, aber einfach mal Pustekuchen, nichts da. Ja. Und deswegen habe ich diesen Film auch so gefeiert, ne? Es fängt an, du bist erstmal 10 Minuten, erstmal hier, hey, ganz normaler Tag in Taipei, wo er da gedreht wurde. Und er fährt sie zur Arbeit, dann will er wieder selber zurück in seinem Apartment, in seinem Roller, holt sich dann was zu frühstücken. Und da ist schon so eine komische Frau, die ist ganz komisch und die greift sich dann in Minute 9 vom Film irgendwie dieses heiße Bratenfett, schmeißt es so einem Gast ins Gesicht, das Gesicht ätzt weg, sie greift mit der Hand auf und zieht ihn so die Haut ab. Und ich dachte mir so, holy fuck, Alter, das ist also die Fahrtrichtung vom Film, dachte ich mir, da kann ja noch was auf uns zukommen.
Da hatte ich auch ganz richtige Grindhouse-Vibes, so wie bei Planet Terror, so wie die Haut so sich so abgezogen hat, ne, bei diesem heißen Fett. Die dann da plötzlich da in seinem Lieblingscafé da stand und wie so eine aus der Irrenanstalt entflohen, ne? Ja, und dann
geht das. Unterschied zu Grindhouse, Digga, dass es aber halt auch richtig krass aussah. Es sah richtig gut aus. So, die Effekte waren wirklich on point, sowas, ne? Und dann, als das dann das Intro war zum Film, und dann kommt er da raus und dann siehst du da überall in den Gassen, wie irgendwelche Menschen, egal ob Mann oder Frau, geraped werden von diesen Geisteskranken und auf sadistischste Art und Weise irgendwie gefoltert werden. Da dachte ich mir nur so, aha, der Film ist jetzt 10 Minuten alt, der geht ungefähr ein bisschen über 90 Minuten, da weißt du jetzt schon, was auf dich zukommt und genau. Ich würde mal sagen, ich wurde nicht enttäuscht, was das anging.
So, aha. Ich gehe dann mal ganz kurz, mach mal kurz Pause und hol mir mal kurz mein Dosenbier. Jetzt wird's spannend. Ja, und wie du schon sagst, ne, das ist nicht so die klassische Liebesstory jetzt. Und dann müssen sie gemeinsam irgendwie durchstehen. Die trennen sich dann relativ schnell, nachdem man sie zur Arbeit fährt, ne, Jim und Cat. Und dann sind sie beide auf sich auch wirklich schon alleine gestellt. Und man hat auch wirklich dieses Gefühl, jeder gegen jeden. So, es ist halt, jeder kann sein, jeder kann ausrasten. Und gibt halt Pause.
Das Gute ist ja an dem Film, man ist ja eigentlich hauptsächlich bei ihm. Ne, da gibt es nur so ein paar Szenen, wo man dann tatsächlich auch zu ihr springt, zum Beispiel in der U-Bahn sowas, ja. Und die beiden versuchen, also er schreibt dann die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten, hey, wir müssen uns da und da und da treffen und versucht sich halt auf seinen Roller auf den Weg zu diesem Ort XY, keine Ahnung, wo das jetzt war, zu machen. Und auf dem Weg dahin, da siehst du einfach die ganze Zeit, wie irgendwelche krassen Events entstehen. Irgendwas wie, also wirklich, also dieser Film, der ist so unglaublich krass in dieser Gewaltdarstellung und was da so um ihn rum passiert und macht halt auch kein Hehl draus, was er ist. Der Film denkt sich einfach, ey, ich bin ein Film, ich möchte das jetzt zeigen, was ich zeigen möchte, darum geht's und fertig. Hat sich ja auch ganz krass inspirieren lassen von den Crossed Comics, die ja auch ultra brutal sind, wo es ungefähr genau um sowas geht, ne, dass Menschen auf ihre niedrigsten Instinkte reduziert werden, aber immer noch in der Lage sind, zu denken, zu sprechen, zu handeln bewusst. Und das scheint wohl irgendeinem Produzenten so gut gefallen zu haben, dass er jetzt in den Regiestuhl übernehmen wird zur Verfilmung der Crossed Comics.
Ja, stimmt. Da habe ich auch
Rob Jabas.
Ja, und das können wir wirklich dem guten Rob dann auch verdanken, dass er eben nicht versucht, irgendwie mehr draus zu machen. Er selber sagt im Interview, ist ein simples Skript. Das Skript ist belanglos. Er sagt es selber über seinen eigenen Film, aber es ist ihm auch nicht wichtig gewesen, sondern er wollte keine Kompromisse machen. Wollte sich von keinem reinreden lassen. Und wollte straightforward einfach einen richtig knallharten Zombie-Film machen, der seine ganz eigenen Regeln hat. Und ja, deswegen darf man echt dankbar sein. Der hat natürlich die Situation auch ausgenutzt während der Pandemie in Taiwan. Wie du es vorhin auch schon gesagt hast, während der Pandemiezeit eigentlich ziemlich gut im Griff hatten. Ich glaube, das Einzige, was eben nicht irgendwo an Originaldrehorten gedreht wurde, sind die so die Krankenhausszenen. Die hat man dann, glaube ich, irgendwo im Set gedreht, aber alles andere ist halt dann auch wirklich in Taiwan. Und ja, finde ich super spannend. Ich weiß ehrlich gesagt auch immer sehr wenig über Taiwan. Es sind auch so ein paar Szenen, die dann, wo dann halt so die Beziehung zwischen China und Taiwan so angeschnitten werden, aber er versucht halt auch, da bin ich auch dankbar, nicht mehr zu sein, als er sein soll, ja, und einfach ein guter, knallharter Film.
Und das habe ich ja, das feiere ich ja so an Rob Jabez und an dem Film, ne, dass er sich selber nichts vormacht, ne, der hält sich an irgendwie keine Studiorichtlinien, der hält sich nicht daran, irgendwie irgendeine, ja, eine großartige Moral mit sich zu bringen. Ne? Das ist ja bei 28 zum Beispiel ganz anders. Ne? Da wird ja jedes soziales Cluster irgendwie moralisiert und in Frage gestellt und ne, was ja auch cool ist, das passt ja auch mega gut zu 28 Days, wie in Teil 1 zum Beispiel mit den Soldaten, ja, und ja. Wie sie sich dann, wie heißt sie nochmal, ich kann mich nicht an den Namen, Naomi, glaube ich, wie sie sich dann ja auch von so einer eiskalten Survival-Kollegin zu einer, ja, durch das Kennenlernen von what's his fucking name?
Jim?
Mann, jetzt komme ich nicht mehr. Ja,
Jim und Cat.
Ja, Jim, genau. Jim und Kate, wie hieß sie?
Cat.
Jim und Cat, genau. Ja. Wie sie dann halt durch ihn halt kennenlernt, okay, es lohnt sich doch zu überleben, ne? Auch durch das Verhalten von dem Taxifahrer und seiner Tochter. Das ist schon ganz cool, aber diesen Weg wollte dieser Film einfach nicht gehen, weil er wollte sich einfach abheben vom Rest. Ja, und das feiere ich halt so hart an ihn. Und ich glaube, deswegen habe ich ihm auch diese Nachricht geschickt bei Facebook, weil es einfach so gut getan hat, mal wieder so einen Film zu sehen, der einfach sagt, Alter, ich will jetzt hier auf die Fresse geben und das bekommt ihr jetzt von mir. Ich scheiß auf irgendwelche Liebesgeschichten oder sozialen Analysen der Menschen, genau. Ne? Obwohl davon ja auch ziemlich viel da ist, weil eben halt, gut, der Virus hat halt, dieser Albin-Virus hat halt gut auch in die Zeit gepasst dann, ne? Und irgendwie sind wir dann auch alle irgendwie, ja, jeder hat dann irgendwie nur noch an sich gedacht während Corona. Ne? Habe ich genug Toilettenpapier? Habe ich genug Einwegdosen? Ne?
Ja,
und
ja.
Scheißegal, was alle anderen haben. Ne? Ich kenne es ja auch von mir so, ne? Von meinem Verhalten damals während der Pandemie. Und ja, und The Sadness denkt natürlich auch jeder nur an sich, so literally. Aber gut, zum Glück haben lieber Mangel an Klopapier als Mangel an was auch immer die da das Sadness verfolgt haben. Ja, genau.
Ja.
Naja, und auf jeden Fall, das war so eine einzige große Parallele, die habe ich auch gerne angenommen, die hat auch echt gut funktioniert, aber abgesehen davon ist der Film halt wirklich einfach nur so ein D-Zug, du kriegst, was du möchtest, ja, was du erwartest als Horrorfilm-Fan und dann gibt es ja auch diese Szenen, wo wirklich auch dieses Sadistische wirklich auch ausgekostet wird, wo er dann wirklich auch da langfährt. Und dann sieht er möchte er auf diesem Basketballplatz irgendwie diese Jungs retten, diesen Jungen retten, der da gerade gefoltert wird. Die haben dann irgendwie nach Stacheldraht um seine Eier gebunden und wollen ihn dann irgendwie gegen so einen Zaunpfahl kloppen. Mhm. Und er versucht ihn zu retten und er schreit dann nur der Junge so, warum tust du das? Warum rettest du mich? Ich bin fast gekommen. Ja, also wirklich geisteskrank, wirklich, wow.
Da dachte und ich diese, auch, Alter, jetzt gehe ich nach vorne, Alter. Ja.
Boah, Alter.
Weil es ist halt auch so, die lassen sich quälen und quälen halt auch. Also es geht um die maximale
ja,
Entfesselung der widerlichsten Grundwesen des Menschen so, ja. Und du hast.
Und,
sorry, du hast gerade noch was.
Nee, alles gut.
Mach ruhig, ich hab da mitten in den Satz unterbrochen. Wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, also es ist ja nur eine Szene von vielen, die haben halt auch noch Spaß dabei, auch gefoltert zu werden.
Ja, genau. Das meinte ich ja. Ja, genau.
Und das hat es für mich halt auch so krass gemacht, als ich den dann geguckt habe mit dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe. Und du denkst, der will ihn jetzt hier retten, einen auf Samariter tun. Und das ist halt auch so ein Film, da spielt der Film halt gegen jede Filmregel, die man kennt. Ne? Normalerweise ist es ja so. Oder ganz viel, der rettet den und dann ist es auf einmal ein Duo, die sich da durchschlagen müssen. Ja. Ne? Und dann kommt ein Drama, weil es vielleicht schafft, ihn nicht zu retten und irgendwie das Menschliche durch seine Finger.
Fuck all that shit.
Genau, weißt du, so gehen sieht, fließen sieht. Fuck all that shit.
Ja.
Weißt du, ist einfach nicht. Der Typ, der kriegt dann seine Eier zerquetscht. Ah, ich bin fast gekommen, warum tust du das? Und fängt auf einmal ihn dann an zu jagen. Also,
ja.
Und crazy, Bro. Ja,
und dann dachte ich. Und der muss wieder abhauen. Mit seinem Roller ist er ja die ganze Zeit unterwegs.
Ja.
Finde ich, macht es auch so ein bisschen spannend durch diese Gassen von Taiwan, weil der Roller ist halt eben nicht die schnellste, gewährt. Und es sind halt einfach diese rennenden Zombies, die auch dann aus den Seitengassen kommen, die kommen ihnen dann auch immer wirklich echt gefährlich nah. Das haben die auch geil gedreht. Also da kommt dann halt schon diese vorhin angesprochene Spannung auf. aber eben nicht so eine übertriebene Metaebene, die einzige Metaebene, die interpretieren wir vielleicht rein, weil er eben auch genau in dieser Corona-Zeit, wie du es ja auch gerade gesagt hast, gedreht wurde. Dieses völlig Entfesselnde vom Menschen, jeder scheißt auf jeden, was wir wirklich ja auch in der Realität gesehen haben. Das könnte man so als Metaebene gelten lassen, aber am Ende brauche ich das auch alles gar nicht. Ganz kurz, ich fand die Szene voll in dem Subway, also unten in der U-Bahn, das fand ich halt auch so krass, wenn der zu dieser Cat kommt, ne? Und dann sieht es nicht nach Zombieland aus, sind also ganz normale Leute, die von Arbeit kommen oder zur Arbeit fahren. Und dann steigt halt so ein Typ ein mit so einer Sonnenbrille sieht man halt seine Augen nicht, weil die Zombies, also in diesem Film bei The Sadness, die haben alle immer so eine blutdurchtränkten roten Augen mit ganz erweiterten schwarzen Pupillen. Und er hat halt so eine Sonnenbrille auf, sodass wir als Zuschauer doch gleich nicht sofort wissen, dass das ein Infizierter ist. Aber dann, während die U-Bahn dann anfährt, klappt er so ein Springmesser, holt er raus und ja, fängt einfach wahllos Leute abzustechen und die Blutfontänen, die vorhin erwähnten extremen Splatter-Szenen, kommen hier dann auch voll zu Trage. Die komplette U-Bahn ist wie voll getaggt mit Blut, ja, überall. Und das Krasse, fällt irgendwie die Brille von ihm ab, dann sieht man seine kranken Psycho-Augen, diese Blutdurchtränken und alles, was er macht, er fragt nur so, haben Sie den Rekord gebrochen? Habe ich den Rekord gebrochen? nur wichtig, dass eine Anlehnung, habe ich später gelesen,
Alter,
ein echtes Event, was in Taiwan passiert ist. Nämlich, da gab es irgendeinen Typ, der wahllos Leute in der U-Bahn abgestochen hat. Und da wollte man wahrscheinlich besonders das Publikum in Taiwan auch nochmal schocken. Ja, weil wir haben da eine direkte Erinnerung dazu. Ja, habe ich den Rekord gebrochen? Ist so krank. Und dann sind natürlich auch andere relativ schnell durch das ganze Blut infiziert. Und dann ist eine richtige Slaughter-Party, Alter. Da wird nur abgeschlachtet.
Also das ist auch eine Szene, die hat mich auch echt tatsächlich, also die fand ich mit am härtesten aus dem ganzen Film. Weil diese Madness, die bekommt man ja irgendwie jeden Tag mit, ne, hier ist jemand, aus welchen Beweggründen Leute jetzt wirklich hier, ne, jetzt no finger pointing in irgendeine Richtung, das sind wir auf keinen Fall, aber ne, hier ist irgendjemand mit einem Auto irgendwo reingefahren oder hier mit einem Messer irgendjemanden und sowas, ne, ja. Und das war halt so crazy, weil ich fand's auch krass, wie, das ist an der einen Seite passiert und wir sind ja bei ihr, ne? Wir sind ja die ganze Zeit bei ihr, wie sie da von diesen komischen Typen irgendwie angesprochen wird die ganze Zeit, ne? Und man bekommt ja gar nicht mit, was da hinten passiert, ne? Sie bekommt es ja nicht mit, man sieht, wie er dann auf einmal anfängt, die Leute so random, boom, ne, mit dem Messer zu penetrieren und so langsam kommt diese Panikwelle bei ihr halt auch an und das verbreitet sich dann durch den ganzen Zug und das fand ich halt wirklich so crazy, weil das ist ja, glaube ich, der größte Albtraum von jedem von uns, dass du irgendwo in einer vollgepackten U-Bahn bist, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie durch Kreuzberg, Neukölln oder welchen Bezirk auch immer. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, wenn man morgens hier durch Berlin fährt, während der Woche 7 bis 10 Uhr die U-Bahn und S-Bahn, die sind packed, wirklich knackevoll, ne? Knackevoll. Ich glaube, es gibt so eine Statistik, dass zwischen diesen Stoßzeiten, Montag bis Freitag, jeden Tag um die 1 bis 2 Millionen Menschen befördert werden. Ne? Hin und zurück so. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen, bei einer Anwohnerzahl von 4 Millionen in Berlin. Ne? Deswegen, wie viele Menschen einfach damit unterwegs sind. Und das ist einfach so. Und das fand ich total crazy, Alter, dass diese Szene. Ja. Da fand ich sogar verrückter als die Szene, die Augenszene im Krankenhaus, weil das für mich schon wieder sehr.
Die ist wieder
übertrieben unrealistisch war.
Die ist wieder anders krass. Ja, die ist wieder anders krass, weil da geht es mehr um Perversion so. Aber diese Perversion, du hast mich gerade erinnert wieder, die hat ja da auch wirklich denn angefangen mit diesem dubiosen Businessmann, der da in seinem Schlips neben dieser Cat sitzt und sie ja immer so fadenscheinig immer so versucht so anzumachen, so richtig eklig. Aber eklig höflich, aber du weißt, es ist einfach so ein kleiner, so ekliger, perverser alter Sack, der dann immer wieder sie sehen hübsch aus, ich habe sie schon öfters hier beobachtet, hin und her, und währenddessen passieren ja die Sachen schon irgendwie, ne, so bahnen sich ja schon an. Das Ja, es ist, das, und der spielt ja dann am Ende eben auch hier eine Schlüsselrolle als einer der Hauptmaniacs, den man so begleitet auf dem Screen. Der ist ja dann relativ schnell auch infiziert und dann wird der, sag ich mal, der am Anfang der Businessman, der so fadenscheinig und immer so sich rangetastet hat mit seinen perversen Anspielungen, ist dann plötzlich voll entfesselt, ne? Ja, also deswegen der auch dann extreme dann Sprache halt auch richtig mit, ich will deine Fotze, ich will. Weiß, was ich meine. Also.
Das wird eine anstößige Folge. Kann ich jetzt schon mal den Marker setzen bei Spotify und Apple und Amazon.
Sag ja, wir haben unser Advisory Parental Siegel haben wir auf jeden Fall schon uns
erarbeitet. Aber ganz ehrlich, es ist mir auch Wayne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, Mann. Ja, also es ist verrückter Film von vorne bis hinten und am Ende. Da passieren so viele abgefuckte Sachen, was Gewalt angeht.
Ja, Mann, diese Spirale.
Wahnsinn, also was dann auch diese Krankenhausszene angeht, wo dann diese Orgie zwischen diesen Infizierten stattfindet, das sind ja alles tatsächlich Live-Adult-Darsteller und Darstellerinnen von dieser Plattform Swag, die ich am Anfang angesprochen habe, ne, die das dann da machen. Und die Szene soll noch viel, viel expliziter gedreht worden sein. Da gab es auch noch andere Szenen, die gestrichen wurden, wie zum Beispiel, da gab es eine Szene an einem in einem OP-Saal, wo jemand am offenen Gehirn operiert wurde. Dann kommt da so ein Infizierter rein und hinterlässt dann seine Fäkalien an dem Ort, wo der offene OP stattgefunden hat, etc. Das haben sie rausgenommen tatsächlich, weil die das für zu humoristisch eingestuft haben. Okay. ist das nicht lustig?
Einfach drauf geschissen, wa?
Wortwörtlich, Alter. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es, also wie gesagt, wenn ihr nicht gesehen habt und ihr habt Bock auf ein bisschen Gore-Fest und ein bisschen Fun,
bisschen dann, cool,
dann guckt ihn euch auf jeden Fall an.
Es ist auf jeden Fall nicht ein Terrifier. Ja, also Terrifier ist anders brutal, aber also wie gesagt, die Szene in der U-Bahn ist deswegen halt eben so eine Sache, die mich auch echt geschockt hat, weil so nah an der Realität ist mit den genau erwähnten Beispielen. So eine Sache sind ja hier auch gerade in Berlin vor kurzem auch wieder einfach ein junger Familienvater aus dem Nichts von irgendeinem so Psycho einfach niedergestochen. Und so eine Sachen passieren halt tatsächlich und das macht es irgendwie noch unangenehmer. Aber
und Terrifier ist ja aber auch paranormal. Ne? Das ist ja keiner von dieser Welt. Von daher denke ich mal, deswegen ist Sadness für mich auch der viel krassere Film. Ja. Bei Terrifier gucke ich. Ich bin kein Gore-Hound. Ich mag diese Gore. Früher hat man gerne Gore geguckt oder Cut-3-Filme geguckt, wir hatten neulich auch das Thema, ne, um irgendwie so sich zu beweisen, ne, guck mal, was für krasse Filme ich gucke, ne, aber mittlerweile gucke ich so eine Filme nicht mehr, ne, ich gucke Terrifier nur, um mitreden zu können, ich habe noch nicht mal Trauma und so gesehen, weil es mich einfach auch nicht interessiert, so, ne, brauche ich einfach nicht. Horrorfilme, ein Horrorfilm wird für mich ganz, ganz anders definiert auf so einer psychologischen Ebene, ne, in vielen Hinsichten, wie The Witch, wie Hereditary, Midsommar, um jetzt mal ein bisschen bekanntere Beispiele jetzt so ad hoc zu nennen. Ne?
Also ich kann das eine und das andere haben, aber ich stimme dir vollkommen zu. Horror definiert für mich nicht Erschrecken und definiert für mich auch nicht, weil es ist auch noch was Unterschied zwischen Angst haben und erschreckt zu werden.
Und geekelt werden.
Oder geekelt zu werden, ne, ganz genau. Aber das schließt beides nicht aus. Ich gucke beides an, bin aber auch ein bisschen, entferne mich auch so ein bisschen von diesem extremen Hype und ich glaube, das ist dann auch in der Jugendzeit so noch mehr so ein Challenging gegenseitig so zu ziehen und zu sagen, ey, hast du den schon gesehen? Krass. Nee, ich bin noch einen viel krasseren. Das war ja früher bei uns auch nicht anders. Ne? Aber du hast gerade schon was erwähnt, das wollte ich unbedingt auch noch mal sagen, das ist mir sofort aufgefallen, so diese Kategorie 3 Filme, ne, weil es ja jetzt auch eben so asiatisch halt, da ist es gleich durch meinen Kopf gegangen und viele der Thematik hat mich dann irgendwie so auch ein bisschen an Ebola-Syndrom erinnert.
Ganz kurz mal, Bro, für welche die Kategorie 3 Filme nicht kennen, Kategorie 3 sind die Extreme-Movies, die damals aus China, Japan und diesen Räumen halt rausgekommen sind, vor allem in den 70ern und 80ern Filmen Und wenn es halt hieß Kategorie 3, dann war es ein Film, der auf jeden Fall an expliziter Gewaltdarstellung und in Kombination mit gewissen politischen, ja, sage ich mal, Symbolen oder Bedeutungen nicht gespart haben.
Ja,
so,
ja.
Wie, so wie Philosophy of a Knife oder Men Behind the Sun zum Beispiel.
Also tatsächlich ist es ein Label, was wirklich aus vom Hongkong-Kino entstanden ist. Mhm. Die, ja, ganz klar, wie man sich vorstellen kann, Kategorie 3 ist wirklich die unterste Schiene. Oder für uns halt für die
Gourmet-Kategorie.
Ja, nee, aber du hast schon natürlich recht. Es ist alles, was sleazy, anstößig, brutal war, kam in die Kategorie 3. Nichtsdestotrotz haben die Filme meist, die aus der Zeit kommen, immer so ein bisschen Slapstick-like Acting. Das ist aber geschuldet einfach an dem Hongkong-Kino generell. Ja? Ja. Und trotzdem jetzt nochmal zu Ebola-Syndrom mit Anthony Wong. Der einfach auch so eine krass ekelhafte Rolle spielt, ja. Eigentlich im Grunde genommen fast die identische eklige Rolle wie bei The Untold Story. Und da spielt hier bei dem Film The Sadness, oh, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Chu Chiang Wang, ja. Oder auch einfach nur der Businessman, ja. Und der hat mich total an den erinnert, so diese eklige, perverse Art, so wie er halt diese Cat besonders dann halt jagt. Und dann geht's ja dann über in die Krankenhausszene, du hast schon gesagt, da geht dann die Orgie weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, so im Blut beschmiert, wie sich da die Zombies sich gönnen, ja. Und
hey Bro, und dieser Businessman, den du gerade angesprochen hast, ja, Zhu Chiang Wang, der den Businessman, wie gesagt, spielt, ich habe ein Interview mit dem gelesen und das war eine seiner Lieblingsrollen. Das musst du dir mal vorstellen, weil der Bro ist bekannt aus Filmen und Serien wie My Missing Valentine, It's Drizzling, Dream Raider und irgendwelche süßen Rom-Coms, die da in Südostasien laufen. Das ist ein richtig bekannter Schauspieler. Der auch schon also eine riesige Filmografie hinter sich hat. Ja, ich glaube, seine ersten Rollen, die daten back bis, Bro, als wir geboren worden sind, ja. Und ja, hat dann seitdem mehrere Auftritte pro Jahr und hat diesen Film jetzt angenommen. Erstens, weil er sich dachte, ach cool, während Corona will ich jetzt auch mal was drehen, ein bisschen Geld verdienen und sowas, ne? Und dann stellt sich heraus, dass der die Rolle richtig gefeiert hat, weil er sowas noch nie in seiner Karriere gedreht hat und sich so darüber gefreut hat, sowas endlich mal auf seiner Kappe zu haben, ja, aber zeitlich auch gesagt hat, dass er sowas nie wieder drehen würde, weil es echt
anstrengend
war. Und vor allem hat er auch gesagt, so, das Kunstblut hat ihn am meisten genervt. Das ganze getrocknete Kunstblut auf seiner Haut.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, das ist ja auch so wie bei Hugh Grant, der sich ja auch extrem gefreut hat,
ja, genau,
mit Heretic jetzt endlich mal auch aus seiner Rom-Com-Rolle rausschlüpfen kann. Kann ich nachvollziehen. Ja, genau.
Krass. Ja, super geil. Super geiler Typ, ey. Und das ist immer so ein bisschen, wenn man sich diesen Film anguckt, man denkt sich so, boah, Alter, wie abgefuckt. Dann liest man so eine Geschichten und dann denkt man sich so, ach Mensch, immer wieder gut, sich daran zu erinnern, dass das am Ende nur ein Film ist.
Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Also immer dran denken, ja.
immer dran denken, ja. Das war ja bei mir ein bisschen genauso früher, als ich meine ersten Horrorfilme gesehen habe oder wie gesagt mein Kindheitstrauma davon Alien 1 mitgenommen habe, wo ich dann irgendwie monatelang nicht schlafen konnte und meine Eltern sich halt voll die Gedanken gemacht haben. Und dann habe ich denen halt gebeichtet, dass ich halt diesen Film geguckt habe, den ich mir damals heimlich aufgenommen hatte auf Sat.1 oder wie auch immer. Und dann habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber mein Dad, meine Mom, die waren einfach nur glücklich, haben einfach die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gelacht, waren freudig und haben mich dann mit in die Bavaria Filmstudios genommen. So behind the scenes, wie so ein Film gedreht wird. Das war auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war auch irgendein Krimi oder ein Thriller, wo auch jemand ums Leben gekommen ist. Und das habe ich dann halt so from behind the camera mitbekommen und seitdem war das alles für mich kein Problem mehr.
War es um den Marian geschehen?
Dann war es wortwörtlich. Das hat mich so inspiriert, so mitgenommen. Deswegen habe ich auch 10 Jahre als Freiberufler in dieser komischen, überstundgeplagten und immer schlechter bezahlteren Branche mitgemacht.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Hab noch immer viele Kolleginnen und Kollegen da, die den Hustle machen. Aber der Struggle ist real tatsächlich. Ne? Der Struggle ist real, vor allem nach Corona, vor allem, weil es keine Gewerkschaft um freischaffende Filmmenschen geht, was ich eigentlich krass finde, weil wenn du mal bedenkst, dass die Entertainment-Branche in Deutschland fast 3 Milliarden Euro der deutschen Wirtschaft ausmacht, das ist schon riesig. Und dahinter keine Gewerkschaft zu haben, ist eigentlich eine absolute Sauerei. Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Zeitpunkt, würde ich mal sagen.
Da hast du recht. Ja, ja, schlecht bezahlt und dann ist das Schreckgespenst AI auch in den Branchen. Ich meine, wie gesagt, ich arbeite auch immer wieder mal bei der Vertonung von Filmen hier in der Synchro und da ist das auch ein großes Thema und ist auch wirklich eine echte Bedrohung. Und da müssen halt auch wirklich Verträge gemacht werden, wie man das handelt, weil aufhalten kann man es nicht, aber es muss definitiv geklärt werden.
Auf jeden Fall.
Ansonsten, ich glaube, der Film, also nicht nur ich glaube, das hat ja auch Rob Jabbers in einem Interview auch gesagt, dass es zum ersten taiwanesische Publikum gezeigt wurde, bevor es irgendwo anders. Und da ist der Film ja tatsächlich eher gefloppt. Ja, und viele fanden den extrem anstößig. Und natürlich muss man auch dazu sagen, die taiwanesische Gesellschaft ist auch eine viel konservativere und zugeknüpftere, gerade auch so, wenn es um sexuelle Sachen geht. Und die sind halt eher so Rom-Coms gewöhnt. Ja. Und dann, wie du schon sagst, mit ihrem vertrauten Gesicht Chu Chiang Wang, ach, wird doch vielleicht ein ganz netter Film. Hier geht es um Pandemie, aber da ist ja auch Liebe mit dabei. Und dann sieht man da halt besonders diese, und das hat, glaube ich, am meisten zur Abstoßung geführt, diese sexuelle Gewalt. Und das hat der Film ja auch extrem.
So krass, nur.
Ja, dieses total entfesselte Brutalität, auch wie die letztendlich diese wild gewordenen Menschen halt richtig planen, Menschen bis aufs Letzte zu quälen. Ja, deswegen später dann im Marketing verkauft als, wie du schon gesagt hast, angepriesen als der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Und das kann gut gehen und auch schlecht gehen. Ich weiß, als es aus dem Mediabook rauskam, war da so ein großer Hype. Jeder wollte das Mediabook haben. Und viele haben es relativ schnell danach auch wieder verkauft. Ja, weil
du, das wird mittlerweile, wird dir das für 10, 15 Euro hinterhergeworfen. Ne? Und das hat irgendwie so 30 Euro gekostet. Ja. Von Capelight, wie gesagt, die auch ja ein Marktwahnsinn, also wie die, ich glaube, die haben das Teil, den Film, glaube ich, dreimal bei der FSK eingereicht, damit er hier in die Kinos kommen kann und auf Mediabook. Also wie die das gemacht haben, frage ich mich bis heute. Mhm. Ja. Also Respekt, Boys. Wir mögen ja Capelight sehr gerne, haben uns auch schon ein oder zweimal mit denen bei irgendwelchen Filmbörsen unterhalten. Super cool. Also wie ihr das geschafft habt, keine Ahnung. Wäre eigentlich immer eine geile Frage für, wenn wir die mal irgendwann wieder treffen sollten, da bei einer Filmbörse an ihrem Stand. Ja. Wie wir das geschafft haben, keine Ahnung. Und wenn du sagst, dass das der brutalste Zombie-Film aller Zeiten ist, dann stapelst du schon ziemlich hoch und kannst eigentlich nur tief fallen. Weil wenn man überlegt, was für großartige Zombie-Filme es da draußen gibt, gut, Gewalt sei jetzt dahingestellt. Für mich ist es tatsächlich ein Film der härteren Gangart, The Sadness. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber wenn du dich halt mit den ganz Großen vergleichst, da kannst du eigentlich nur fallen. Ne? Und,
ja,
ich glaube, das war einfach auch der zündende Faktor im Marketing, warum der Film ja nicht diese Anerkennung bekommen hat, die er vielleicht gesucht hat, weil er von vielen einfach auch missverstanden wurde. Ne? Und ich glaube, der war nicht nur in Taiwan kein Erfolg, sondern ich glaube, der war weltweit kein Erfolg. Ne? Also nicht, dass ich wüsste, ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, der hat irgendwie, also bei IMDb steht es zumindest, dass der, ich glaube, nur 500.000 eingespielt hat, weltweit. Mhm. Und der hat, und wenn du dann halt Marketing nochmal mit hinzunimmst und Vertriebskosten und sowas, ne, also der hat safe, war der ein, kein Erfolg an den Kinokassen, $430.000 weltweiter Bruttoertrag. laut IMDb keine Angaben zu Budget. Ich würde mal schätzen, es ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie, ich habe noch nie in Taiwan gedreht. Keine Ahnung. In Deutschland oder USA hätte der sicherlich, also vor allem in den USA hätte der sicherlich so seine 2, 3, 4 Millionen Euro Budget gehabt, ne? Aber es kommt natürlich immer drauf an. Ich weiß ja nicht, wie die Gagen sind in Taiwan, was da dann Special Effects aufkommt und so. Aber bei 430.000 Euro weltweiter Bruttoertrag, also brutto, nicht mal netto, ne? Denke ich mal, hat er auf jeden Fall, was das angeht, gefloppt, aber hat auch eine ganz gute Bewertung bei IMDb, 6,5. Das ist für so einen Film schon ordentlich von 23.000 Bewertungen.
Ja.
Die Kommentare sind auch durchweg ganz gut. Von mir kriegt der Film auch safe von eine 8 von 10, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil er sich traut, was anderes zu sein. Und also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein krasses Alleinstellungsmerkmal von diesem Film ist. Ne, dass er wirklich, this movie doesn't give a fuck, Alter. Weißt du, der wirklich, dem ist es scheißegal, was Leute über ihn denken. Und das feiere ich in diesem Film so krass, das feiere ich am Rob Jabez so krass. Und übrigens, zurück zu meiner Nachricht, als ich am Ende geschrieben habe, wahrscheinlich wirst du diese Nachricht nie lesen, ja, aber ich wollte es dich trotzdem wissen lassen, falls du sie liest. Und tatsächlich hat er diese Nachricht nie gelesen.
Ja, das hat mich jetzt echt gewundert, ja. Ja, nee, Spaß. Aber ja, ich glaube auch, du, weil, was du jetzt gesagt hast, dass der Slogan der Wubutatsu Zombie-Film aller Zeiten eben falschen, ja, eine falsche Hoffnung schürt und auch Menschen halt einfach automatisch einen falschen Maßstab an den Film ansetzen. Dass der Film aber eben bei der Core-Audience, den Horror-Geeks, gut ankommen wird, da war sich Rob Jabez extrem selbstbewusst auch schon sicher. Und so war sich wahrscheinlich auch Cape Light sicher, dass das einfach ein Massenschlager werden wird. Denn er hat ja auch bei den diversen Filmfestivals hat er ja überall Preise gewonnen und Applaus. Locarno Filmfestival, Fantasia, Fright Fest, Fantasy Filmfest, um jetzt nur mal die so ein paar Bekannte zu nennen, die haben ihn als spezielle Audience, also extrem gefeiert und so dachte sich wahrscheinlich, okay, das kann halt einfach nur Erfolg sein. Aber ich glaube auch, der Slogan ist hier so ein bisschen der falsche. Ja. Aber ich würde auch sagen, ich gebe den so.
Die hätten
7,5 von 10, würde ich jetzt sagen. Ja. Das wäre so mein Rating.
Die hätten dann den Slogan anders machen. Die hätten irgendwie so der kompromissloseste Film aller Zeiten oder der, weiß ich nicht. Also die hätten dieses Zombie weglassen müssen.
Ja.
Ja. Weil es ist ja auch ganz klar kein Zombie-Film. Es ist ja dieser Alvin-Virus, ne, der dann irgendwie
aber sich Rob Jabez, aber Rob Jabez sagt in Interview teilweise auch Zombie zu seinem Film.
Ja, vielleicht ist ja so dieser holistische Begriff für halt Menschen, die ohne irgendwelche...
Ja.
Ne?
Das meinte ich ja am Anfang, wo ich gesagt habe, was ist denn eigentlich ein Zombie?
Also naja, aber
muss man sich darauf einigen, dass ein Zombie ausschließlich ein Untoter ist?
Ist so. Ein Zombie ist jemand, der stirbt und wieder von den Toten auferwacht. Das ist für mich ganz klar ein Zombie. Und alles, ja, mich, was nicht schon mal tot ist und dann wieder auferstanden ist, ist für mich kein Zombie.
Ja, gibt es so eine klare Definition, Zombie?
Das ist 100%ig, Alter. Guck dir die ganzen Filme doch an. Ja, das ist ganz klar ein Zombie. Also kein Zombie-Film, weil, wie gesagt, Zombies erwachen von den Toten auf. Das ist ja sehr, also wenn man mal recherchieren würde, bisschen Wikipedia, bisschen ChatGPT, bisschen World Wide Web, dann denke ich mal, kommt man ganz schnell auf einen gemeinsamen Nenner.
Was definiert einen Zombie?
Ja gut, aber wenn du das jetzt eingibst, dann ist das ja ein Datensatz, also wenn dann sagt er dir jetzt ja, The Sadness könnte Zombie sein, ne? Also diese Elemente, sagt er dir, sind Zombie, wenn jemand das Gelüst hat. Und vor allem, die essen die Menschen ja auch nicht in The Sadness. Und das ist natürlich auch ein Merkmal von Zombies.
Ja, ja. Ich würde sagen, die sind Zombie-like, so, weißt du, so wie sie, wie sie sich benehmen und so, ne? Ja. Ja, eigentlich kommen ja so Zombies auch so eben ja immer so eine Anlehnung an alte so Voodoo-Rituale, so in Haiti und so. Da hat man ja auch so Zombies genannt, so willenlose Menschen quasi, die besessen sind.
Da sind wir jetzt, ja, safe, ne? Das ist
ja, wie gesagt, es hat viele Definitionen. Vielleicht mal ein cooles Thema für eine, für eine andere Folge. Aber nochmal ganz, ganz kurz, abschließend zu dieser Folge auch, ne? Ich fand das Ende auch so mega gut, ne? Weil am Ende treffen die beiden sich wieder. Okay. Ne? Also der Film endet, wie er begonnen hat, dass Mann und Frau, also er und sie, sich dann am Ende wieder treffen, aber in einer ganz anderen Konstellation, weil er zu dem Zeitpunkt, sie ist in dem Krankenhaus am Ende, er findet sie und zu dem Zeitpunkt weiß man aber noch nicht, dass er infiziert ist, weil dann heißt es auf einmal, sagt Cat auf einmal, oh, ich sehe dich wieder, ich sehe dich wieder, und er wird dann auch richtig emotional, Jim, ne? Und ich ist so schön, dich wieder zu sehen, ich würde dich so gerne totficken gerade und dein Korpus richtig schön in mich zerschmelzen lassen, so sehr liebe ich dich. Und dann checkt sie halt, dass er halt auch einer von denen jetzt ist. Ja. Und der Helikopter kommt und holt sie ab, ne? Oder zumindest vermutet man das, ne? Es wird ja nur angedeutet.
Das habe ich gerade
auch das gefragt, aber das fand ich auch eigentlich so ein geniales Ende vom Film, dass die Liebe noch da ist, aber halt auf diese primitive, kranke Art und Weise. Aber es heißt, dass, love is in the air, egal von welchen Instinkten man getrieben wird, egal ob das jetzt für den einen gut oder schlecht ist. Und dann endet der Film, fand ich wirklich auch richtig, richtig geil.
Ja, genau. Ich hatte auch, ist jetzt auch wirklich die Frage, wird sie denn gerettet? Weil man hört dann auch noch Schüsse, ne?
Stimmt, stimmt.
Und dann ist die Frage so, wer wird abgeschossen? Sind da vielleicht andere noch auf dem Dach, Zombies? Die werden abgeschossen und sie wird gerettet. Wäre Potenzial, einen zweiten Film draus zu machen, aber ich bezweifle das irgendwie, weil es war, glaube ich, einfach so ein abgeschlossenes Projekt für Rob Jeppers. Aber kann lustig, sein. Lustig. Das wäre eigentlich eine geile Endsequenz, Soundtrack gewesen, so Love is in the Air.
Imagine. Gewesen, ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, sollte ich noch eine Million oder zwei zu viel überhaben, dann drehe ich einen Teil 2 von The Sadness.
Ja, also zumindest würde ich genauso den Ansatz nehmen, dass ich einfach straightforward mir ein Thema rauspicke und damit ein Publikum mit glücklich mache.
Und weißt du, wie ich diesen Film nennen werde? Ich werde diesen Film so drehen, dass das neue Normal ist, quasi, ne? Und es hier noch diese ein, zwei Menschen gibt, die versuchen, sich irgendwie durch gewisse Verhaltensarten und Weisen dem gegenzustellen, aber, ne, um irgendwie vielleicht noch eine Cure zu finden oder wie auch immer. Und ich werde den Film nennen The Happiness.
Happiness, okay.
Ja. Richtig, richtig geil, Alter.
Ja, war noch...
Du merkst... Jo. Ladies first.
Fuck you. Ich schneid den Scheiß weg. Kommen wir langsam dann zum Ende?
Ja, also wie ihr seht, können wir gerne machen. Wie ihr seht, Serkan eine 7,5/10. Ich gebe dem Film eine 8/10, ich denke mal, wir sind uns ziemlich einig, weil der Film einfach keine Gefangenen nimmt. Das ist, was er ist. Ihm ist egal, was andere über ihn denken. Er sich ganz klar außerhalb irgendwelcher Richtlinien bewegt. Ich denke auch mal dem zu verdanken, dass Rob Jeppers einfach auch endlich mal als Horrorfan richtig geilen, brutalen Film drehen wollte. Dem Produzenten von The Sadness ist auch relativ egal war. Hauptsache, wir drehen was Geiles und während der Zeit, wo Hollywood im Lockdown ist, können wir hier frei drehen. Ich bin mir der Meinung, dass wenn man das Marketing ein bisschen anders aufgesetzt hätte, dass der Film auch ein bisschen mehr Anerkennung bekommen hätte und auch ein bisschen mehr in die Kassen gespült hätte, zumindest auch im Nachhinein, was so Blu-ray 4K-Verkäufe angeht oder Video-on-Demand-Verkäufe angeht. Aber gut, ich bin happy, dass er da ist. Ich freue mich drüber, habe mich auch gefreut, mit dir drüber mal zu sprechen. Wenn alle von 28 Years Later sprechen, bewegen wir uns außerhalb der Box und feiern auch einen Film ab, der nicht so viel Recognition bekommen hat, aber von wirklich Horrorfans wie uns. Ja. Bekommt er die auf jeden Fall.
Gut,
das sind meine abschließenden Worte.
Ja, ich würde nur sagen, gut, dass du das gesagt hast, weil ich finde auch, dass der einfach ein bisschen mehr Anerkennung bekommen sollte, der Film, und nicht so krass gebasht wird, wie ist ja nur Enttäuschung. Ist ja gar nicht ein Zombie-Film oder ist nicht so gut. Seht ihr nicht als Zombie-Film, nimmt nicht den falschen Maßstab. Wenn ihr Splatter, Gore liebt, für was es ist, dann wird ihr mit diesem Film einfach, also jetzt für alle die, die jetzt alles vorgespult haben und nur nochmal unsere Verabschiedung hören wollen, guckt euch ihn an, ja, also falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder guckt ihn euch jetzt nochmal an, ja, und guckt ihn jetzt nochmal mit anderen Augen. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Safe, safe. Ja, Bro, dann danke dir vielmals, wie immer. Ja. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Folge 15 in 2 Wochen. Das heißt, es ist wieder Original versus Remake Time. Freut euch drauf.
Yes, sir.
Wollen wir schon mitteilen, was es dann geben wird?
Spannung aufhören. Es wird.
Oder haben wir uns eigentlich schon drauf geeinigt? Eigentlich schon, oder? So ganz grob, ne?
Eigentlich schon, ne? So auf 1, 2, 3. Hat ja gut funktioniert. Nee, komm, wir lassen die Spannung. Ich versuche mal, dass ich mal über Insta mal, falls ihr uns da noch nicht folgt, tut das doch einfach mal, horror.hz. Ja, ich weiß, wir sind da jetzt nicht die aktivesten, ja, aber ich versuche mal so kleine Hinweise für die nächste Folge zu geben.
Genau, wer es richtig redet, der darf sich die nächste Folge aussuchen. Und der es richtig errät, der oder diejenige, die kriegen von mir The Sadness 4K Media Book geschenkt und nach Hause geschickt. Wenn das mal nichts ist, Alter.
Das ist eine Ansage, ja.
Hey. Ich habe nämlich 2 zu Hause, warum auch immer. 1 ist noch original verpackt. Also wer es errät, wird der zukünftige Besitzer eines original verpackten 4K Media Books von The Sadness sein.
Yes, jetzt werden die Goodies ausgepackt.
Gut. Cool. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, mein Bester.
Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr reingehört habt.
Ciao, ciao.